Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Vollzeit sozialversichert unbefristet. So sollte ein Job eigentlich aussehen. Oder besser gesagt, so sieht er heute meist noch aus. Das Normalarbeitsverhältnis, wie Ökonomen das nennen. Aber was ist schon normal in Zeiten der Digitalisierung? Amazon, Google und Facebook krempeln unsere Wirtschaft grundlegend um. Die Zahl der Solo-Selbstständigen steigt, Arbeit auf Abruf kommt wieder in Mode. Moderne Tagelöhner flexibel verfügbar und prekär bezahlt. Wie wollen wir arbeiten? Ein Feature von Barbara Eisenmann, das am Ende unserer vierteiligen Serie steht: Wirtschaft denken.
Es ist nicht so, dass die Jobs verschwinden. Die Frage ist, welche Jobs bleiben übrig, wie werden sie bezahlt und wie viel Stress machen sie?
Sobald sich in den Händen einiger Personen Kapital gesammelt hat, wird natürlich einer oder der andere unter ihnen sein Kapital dazu verwenden, fleißigen Leuten Arbeit zu geben und sie mit Material und Lebensmitteln zu versorgen, um aus dem Verkauf ihres Arbeitserzeugnisses oder aus dem, was das Material durch ihre Arbeit an Wert gewinnt, Vorteil zu ziehen.
Adam Smith, der Reichtum der Nationen.
Ob das jetzt wirklich unbedingt so was ganz Neues ist, ist für mich nochmal ein bisschen eine andere Frage, weil ich finde, es hat auch viele Elemente von ArbeiterInnenformen, die halt eigentlich schon als überwunden galten.
Der Leibeigene gehört zum Grund und Boden und wirft dem Herrn des Grund und Bodens Früchte ab. Der freie Arbeiter dagegen verkauft sich selbst, und zwar stückweise. Er versteigert 8, 10, 12, 15 Stunden seines Lebens, einen Tag wie den anderen, an den Meistbietenden, an den Besitzer der Rohstoffe, der Arbeitsinstrumente und Lebensmittel, das heißt an den Kapitalisten. Der Arbeiter gehört weder einem Eigentümer noch dem Grund und Boden an, aber 8, 10, 12, 15 Stunden seines täglichen Lebens gehören dem, der sie kauft.
Karl Marx, Lohnarbeit und Kapital.
Ich glaube, das Neue an der aktuellen Digitalisierungswelle, in der wir uns gerade befinden, findet tatsächlich eher im Tertiären, also eher im Dienstleistungssektor als im industriellen Bereich statt.
Wir unterstellen bei unserer Analyse, dass die Arbeitskräfte ohne Einschränkungen in den Arbeitsmarkt eintreten und wieder austreten können. Und dass auch die Unternehmen frei in ihrer Entscheidung sind, Arbeitskräfte einzustellen oder zu entlassen. Natürlich gibt es in der Realität eine Reihe von Unvollkommenheiten im Arbeitsmarkt, die wir später in diesem Kapitel noch behandeln werden.
Gregory Mankiw, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre.
Die Digitalisierung fordert von uns ein, dass wir den Begriff des Regelarbeitsverhältnisses überdenken.
Für die großen Ökonomen der klassischen Nationalökonomie im 18., 19. Jahrhundert, wie Adam Smith, David Ricardo und selbstverständlich deren Kritiker Karl Marx, war klar, dass nur die Arbeit Wert schafft. Es war Marx, der präzisierte, dass die Arbeitskraft die einzige Ware ist, die mehr Wert schafft, als sie selber wert ist, ihren Käufer also kostet. Und um diesen nicht bezahlten Mehrwert der Arbeit ist in vielen Arbeitskämpfen erbittert gestritten worden. Mit der im späten 19. Jahrhundert entstehenden neoklassischen Volkswirtschaftslehre ist die sogenannte Arbeitswertlehre dann aus dem Blickfeld gerückt. Und mit ihr die Verteilungsfrage. Die Frage, wie zwischen Kapital und Arbeit gerecht verteilt werden soll.
Ich bin jetzt eingeloggt und jetzt hier würde dann die Lieferung quasi reinkommen, wenn eine kommt. Im Sommer ist es kein Problem, weil da kann man sich ja einfach irgendwie hinsetzen. Und im Winter habe ich mir eigentlich inzwischen angewöhnt, wenn länger als irgendwie 5 oder 10 Minuten nichts kommt, dann mich einfach irgendwo in einen Bäcker reinzusetzen oder so, damit es nicht so kalt ist.
In einer Einloggstation in Berlin-Neukölln. Es könnte auch in Turin, London, Hongkong oder sonst irgendeiner Stadt sein. Überall, wo sich die Start-up-Essenslieferdienste inzwischen ausgebreitet haben. Die Fahrerin radelt los, als ihr die App nach 10 Minuten Warten einen Arbeitsauftrag erteilt hat.
Also das fängt ja schon an mit diesem Image, was die Start-ups selber versuchen, von diesem Job herzustellen. Also dass sie immer sagen, Fahrradfahren ist doch irgendwie was Schönes und wir bezahlen euch jetzt auch noch dafür, als wäre das sozusagen irgendwie Sport, für den man Geld bekommt oder ein Hobby, für das man Geld bekommt, was irgendwie ja auch schon, wenn man drüber nachdenkt, relativ absurd ist.
Georgia Palmer, Fahrerin
und auch Sprecherin der anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft FAU, der Freien Arbeiterinnen- und Arbeiterunion, sowie Mitinitiatorin der Deliver Union-Kampagne, einer europaweiten Initiative für bessere Arbeitsbedingungen bei den Start-up-Essenslieferdiensten Foodora und Deliveroo.
Es geht dann eben weiter mit der Frage, was erkennt das Unternehmen als Arbeitszeit an und was wird sozusagen in die Freizeit der Arbeiterinnen delegiert? Also ob es jetzt Schichtplanung ist, ob es Fahrradreparaturen sind, ob es die deutlich längeren Erholungszeiten sind, die man braucht bei so einem Job. Also da gibt es ganz viele verschiedene Aspekte, die halt aus Arbeiterinnensicht eigentlich ganz klar Teil der Arbeit sind, aber eben vom Unternehmen nicht als solche anerkannt und nicht als solche entlohnt werden.
Bei Deliveroo sind die meisten Fahrer selbstständig und verdienen pro Lieferung 5 Euro. Bei Foodora haben sie einjährig befristete Minijob- oder Midijob-Verträge und erhalten einen Stundenlohn von 9 Euro. Einige wenige haben Vollzeitverträge. Trotz der befristeten Festanstellungen fällt es allerdings schwer, von regulärer Beschäftigung zu sprechen. Denn auch bei Foodora müssen die Fahrer ihre Arbeitsmittel, Rad und Smartphone selber mitbringen. Außerdem werden die Stunden, in denen das Rad repariert oder die Schichten geplant werden müssen, nicht bezahlt.
Es gibt ja immer so ein bisschen dieses Bild vom irgendwie Tagelöhnertum, was so ein bisschen da auch wieder aufscheint. Also dieses, dass man sozusagen konkurriert um die Aufträge, eben ganz stark bei Deliveroo, aber auch teilweise bei Foodora dann, dass man um die Schichten konkurriert im Frühling, wenn es zu wenige Schichten für zu viele Fahrerinnen gibt.
Dass Arbeit wieder verstärkt dem Markt ausgesetzt ist, hat durchaus mit der herrschenden neoklassischen Volkswirtschaftslehre zu tun, die an den Wirtschaftsfakultäten quasi monopolartig gelehrt wird und sich über Politikempfehlungen neoklassischer Ökonomen dann im Arbeitsalltag niederschlägt. Arbeit hat in der neoklassischen Volkswirtschaftslehre ihre hervorgehobene Position im Wertschöpfungsprozess verloren. Sie ist nicht mehr der Hauptproduktionsfaktor, wie noch in der klassischen Ökonomie, sondern nur ein weiterer, neben Kapital, Boden und heute auch Wissen. Wer wie viel von der Wertschöpfung erhält, bestimmt, aus Sicht der Neoklassiker, einzig und allein der Markt, womit die Verteilungsfrage sich in Luft auflöst. Aus Sicht der Soziologie schaut man anders auf die Arbeit und ihre geschichtliche Entwicklung.
Wir kommen nach unserem Selbstverständnis aus einer Epoche, die man in den Sozialwissenschaften Fordismus getauft hat, die erstmalig, das war das Neue am Fordismus, geprägt war von einer Kombination von Massenproduktion und Massenkonsumtion. Sie hatten also eine Welt, in der sich mal sehr einfach gesprochen Arbeiter auf einmal die Produkte, die sie herstellten, auch leisten konnten.
Philipp Stab, Soziologe und zurzeit Fellow am Institut für die Geschichte und Zukunft der Arbeit in Berlin.
Erkauft in gewisser Weise wurde dieser dann auch Wohlstandsgewinn, in Deutschland etwa in der Nachkriegszeit, unter anderem dadurch, dass diese Arbeiter relativ rigiden Herrschaftsmechanismen in der Arbeit unterworfen waren. Im Postfordismus, also dem, was man so landläufig etwa als Dienstleistungsgesellschaft beschreibt, der Wandel von der Industrie zur Dienstleistungsgesellschaft, das ist der Wandel vom Fordismus zum Postfordismus. Im Postfordismus haben wir dann eine Welt erlebt, die stärker von Freiheiten und Autonomie in der Arbeit geprägt war, im Industriellen wie im Dienstleistungssektor, das allerdings zunehmend ab den 1980er Jahren um den Preis von Lohnstagnation in den hochentwickelten Ländern. Der digitale Kapitalismus heute, wie wir ihn vielleicht in Ansätzen, in Leitunternehmen der digitalen Ökonomie sehen, etwa bei Google, Facebook, Amazon, Apple und ähnlichen Unternehmen, ist möglicherweise eine neue Epoche, die gerade im Kommen ist und die sich dadurch auszeichnet, dass man zwar die Freiheiten, die darin bestehen, dass Arbeitnehmer nicht mehr so stark an Betriebe gekoppelt sind, dass sie vielleicht als freie Mitarbeiter in den Peripherien eher von großen Unternehmen tätig sind, auf einmal koppeln kann an die Rückkehr von relativ rigiden Kontrollmechanismen, etwa wenn Sie an die Amazon-Picker denken, über diese smartphone-artigen Handscanner, oder denken Sie an die Fahrradkuriere von Unternehmen wie Foodora oder Deliveroo, über die Apps, die Softwareprogramme, die auf ihren Geräten, auf ihren Handys mitführen.
Das funktioniert so, dass wir uns immer in einem bestimmten Gebiet in der Stadt, je nachdem für welchen Bezirk wir eingetragen sind, befinden müssen, um uns einloggen zu können. Das überprüft die App indem sie unser GPS-Signal trackt. Also das passiert auch die ganze Schicht über. Genau, und wenn es dann einen Auftrag gibt für uns, nachdem wir uns eingeloggt haben, dann piepst es eben und dann kriegen wir den ersten Auftrag. Dann kriegen wir gesagt, wo wir hin müssen. Wenn wir dann da gesagt haben, dass wir das Essen abgeholt haben, dann kriegen wir die Adresse von den Kundinnen.
Da haben Sie auf einmal die Möglichkeit, Bewegung, also durch den Raum direkt nachverfolgbar zu machen. Sie können Bewegungsprofile erstellen, Sie können Wege direkt vorgeben. Lauter Dinge, die Sie für klassische Dienstleistungsjobs im Postfortismus eigentlich gar nicht konnten. Das heißt, was Sie da eigentlich haben, ist, Sie haben sowas wie die Rückkehr von dem Fließband, das jetzt halt in der Hosentasche mit rumgetragen wird. Das ist Steuerung von Arbeit zum Zwecke der Profitmaximierung.
Genau, es ist eben so, dass die App während der gesamten Schicht, also während wir rumgeschickt werden, immer aufzeichnet, wie schnell wir sind. Die App weiß dann logischerweise auch, wie viele Aufträge wir in der Stunde zum Beispiel abgeschlossen haben. Sie weiß, wenn wir uns zu spät eingeloggt haben, auch wenn es nur 2 Minuten sind. Sie weiß, wenn wir öfter mal Aufträge nicht sofort annehmen, sondern ein bisschen dafür brauchen. Alle diese Sachen werden eben aufgezeichnet und daraus werden dann so Statistiken erstellt und die werden dann wiederum mit den Statistiken anderer Fahrerinnen verglichen und zu so einer Art Ranking sortiert. Und bei Foodora ist es eben so, dass anhand dieses Rankings sich entscheidet, wer einen Bonus bekommt. Also die besten 15% der Fahrerinnen bekommen eben nur einen Bonus. Das heißt, also man weiß nicht so genau, was man jetzt für Vorgaben erfüllen muss. Man weiß eigentlich nur, dass man konstant eben überwacht wird und dass man irgendwie theoretisch, wenn man diesen 1 Euro mehr pro Stunde möchte, dann sich Mühe geben muss, irgendwie besser zu sein als seine Kolleginnen.
Das Ranking schlägt sich also auf die Bezahlung nieder. Bonus gekoppelt bei Foodora, während bei Deliveroo Fahrer mit schlechten Statistiken erst später als andere Zugriff auf das Schichtplanungssystem erhalten. Was wiederum schlechte Schichten mit wenig Bestellungen bedeutet und entsprechend weniger Aufträge und Verdienst.
Genau, und ob das jetzt auch so ist, dass sozusagen auf Grundlage von diesen Statistiken und diesen Rankings dann auch entschieden wird, ob der Vertrag verlängert wird zum Beispiel oder nicht, das wissen wir eben nicht, weil wir keine Einsicht darin haben. Aber es liegt jetzt aus meiner Sicht nicht besonders fern, das zu vermuten, dass das natürlich dann auch für solche Überlegungen irgendwie zur Grundlage genommen wird.
Die Frage der Intransparenz und deswegen auch Herrschaftsförmigkeit von Algorithmen ist eine absolut entscheidende für das digitale Zeitalter, die sozusagen an ganz verschiedenen Stellen in der digitalen Ökonomie und auch jenseits dessen permanent aufploppt.
Es ist ebenfalls ein Algorithmus, der die Schichten nach den Bedürfnissen der Unternehmen, das heißt der jeweils antizipierten Marktlage, Woche für Woche plant und dann an die Fahrer vergibt. Für die Kuriere heißt das, dass sie keine Kontrolle über das Arbeitsvolumen haben. Wenn sie also nicht genügend Arbeitsstunden zugeteilt bekommen oder die zugeteilten Schichten zeitlich ungünstig liegen, haben Sie die Möglichkeit, über WhatsApp-Gruppen, zeitaufwendig und unbezahlt, mit Kollegen Schichten zu tauschen.
In der Forschung wird von algorithmischem Management gesprochen. Denn Algorithmen machen die Steuerung, Kontrolle und Disziplinierung von räumlich dezentralen Arbeitsabläufen möglich.
Wir haben es also mit einer Rückkehr von technischer Kontrolle zu tun, etwas, das ich auch als digitalen Taylorismus bezeichne. Ich glaube, das Neue an der aktuellen Digitalisierungswelle, in der wir uns gerade befinden, findet tatsächlich eher im tertiären, also eher im Dienstleistungssektor als im industriellen Bereich statt. Nicht, weil im Industriesektor nichts passiert, da passiert eine ganze Menge. Also das Stichwort Industrie 4.0 steht da ja symptomatisch für. Aber sie knüpfen im industriellen Sektor an Rationalisierungs- und Technisierungstraditionen, die sind fast schon 100 Jahre alt. Während sie im Dienstleistungssektor einen Sektor haben, der in großen Teilen, man nennt das in der Soziologie, rationalisierungsresistent sein sollte. Da sehen Sie heute den Zugriff von digitalen technischen Möglichkeiten. Das ist sozusagen historisch auch wirklich neu.
Gerade ist Amazon in Berlin mit dem Lieferdienst Amazon Flex in Erscheinung getreten. Wer ein Auto hat, kann für Amazon Pakete ausfahren.
Seien Sie Ihr eigener Chef und arbeiten Sie nach Ihrem Zeitplan, um mehr Zeit zu haben, Ihre Ziele und Träume zu verwirklichen. Werden Sie Amazon Flex Lieferpartner und nutzen Sie die geballte Power von Amazon.
Amazon-Fahrer können sich bei Amazon auch ein kleines Gerät bestellen. Eine Art Halter für Smartphones mit 2 Gumminoppen, die ununterbrochen auf das Handy tippen. Wobei die eine Noppe die App refresht, während die andere die hereinkommenden Arbeitsaufträge sichert um die anonyme Fahrer konkurrieren.
Was man nicht so vergessen sollte, finde ich, hinter all diesen neuen Begrifflichkeiten von Gig Economy und dass das ja irgendwie diesen Argumentationen, dass das ja irgendwie so toll wäre, dass man dann einfach auf dem Rückweg von der Arbeit nochmal eben schnell so ein Paket ausliefern kann und so weiter. Diese ganzen Narrative kennen wir ja irgendwie alle zur Genüge, ist eben, dass es letztlich natürlich einfach darum geht, die Kosten des Unternehmens so weit wie möglich zu drücken und die Profite so weit wie möglich zu maximieren. Und ich finde eben, dass es irgendwie, und natürlich, dass eben auch diese Flexibilität eine Flexibilität der Unternehmen ist. Also, dass sie eben eine möglichst breite, anonyme Masse an jederzeit verfügbaren Arbeiterinnen haben, die sie sich leisten können, weil sie eben für diese Bereitschaft nichts bezahlen, sondern nur dann, wenn sie eben tatsächlich, das ist genau das Gleiche bei diesen Clickworkern, das ist genau das Gleiche bei Uber, bei Amazon jetzt mit diesem spezifischen Modell und bei Deliveroo und Foodora letztlich in gewisser Weise auch.
Es sieht ganz danach aus, als ob der neue Arbeitsmarkt der Plattformökonomie der Idealvorstellung der Neoklassiker ziemlich nahe kommt. In der Volkswirtschaftslehre wird der Arbeitsmarkt konzipiert als Markt, auf dem sich Anbieter von Arbeitskraft und Nachfrage derselben treffen, wodurch sich für die Arbeit ein bestimmter Preis ergibt. Ein Preis, der alle Arbeitskräfte vom Markt nimmt. Es gibt keine Arbeitslosigkeit mehr. Und dieser Preismechanismus nun soll, so die Neoklassiker, nicht durch Eingriffe von außen gestört werden. Beispielsweise dadurch, dass der Staat einen Mindestlohn festsetzt oder Gewerkschaften mit Unternehmen einen Tariflohn aushandeln. Derartige Regelungen ziehen eine den Markt verzerrende Lohnuntergrenze ein, unter die der Lohn dann nicht mehr fallen kann. Das, so die Neoklassiker, stört den Preisbildungsmechanismus am Arbeitsmarkt, der idealtypischerweise frei von Regulierungen ist.
Das kann allerdings dazu führen, darauf wies der US-Nobelpreisträger Joseph Stiglitz neulich hin, dass der Preis für die Arbeit unter das fällt, was man zum Leben braucht.
Stefan Kaufmann, Wirtschaftspublizist.
Wo der Markt allein über den Preis für Arbeit entscheidet, spielt die Frage, ob sich eine Existenz damit sichern lässt, keine Rolle.
Hast du auch nichts zu tun gerade?
Ja, leider heute gibt es nicht viel Arbeit. Das heißt, ich werde nicht viel verdienen können.
Auf einer Bank sitzen Georgia Palmer, die für Foodora arbeitet, und ein Fahrerkollege von Deliveroo.
Ich bin jetzt selbstständig geworden. Ich war früher angestellt. Das war, naja, unterschiedlich. War auch nicht besser. Aber jetzt die ganzen Stress und Druck ist auf mir. Ja. Ich muss selbst sich darüber kümmern, um die richtigen Schicht zu auswählen. Leider habe ich wirklich keine Möglichkeit, das zu kontrollieren. Das ist nicht, dass ich etwas damit machen kann. Wenn es gibt keine Bestellungen, dann muss ich eigentlich hier warten. Ich habe keinen Einfluss darüber.
Also voll absurd, ne? Es ist so beides gleichzeitig. Es ist irgendwie die Nachteile vom Angestelltsein und die Nachteile vom Selbstständigsein.
So. Ja, das ist Scheinselbstständigkeit.
Ja, voll. Ja, es ist irgendwie so ein bisschen wie das, was Foodora auch macht. Wir das Risiko haben, okay, wir haben nicht das Risiko, wenn es wenig Bestellungen gibt. Jedenfalls nicht so direkt wie bei euch, aber wir haben das halt auch, weil sie halt dann zum Beispiel weniger Schichtplätze aufmachen und dann müssen wir uns quasi um die Schichten streiten mit anderen Fahrerinnen. Und wenn wir halt dann einfach, weil es gerade zufällig weniger Bestellungen gibt, was ja eigentlich so das Risiko von denen wäre, wie bei Deliveroo ja auch, dann haben wir halt das Problem, weil wir irgendwie nicht genug Schichten bekommen und dann nicht genug Geld kriegen. So.
Seit den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts werden die Arbeitsmärkte kontinuierlich reformiert, zu Ungunsten der Arbeitenden. Hierzulande zuletzt maßgeblich unter Rot-Grün mit der Agenda 2010. Ergebnis der rot-grünen Arbeitsmarktpolitik war einerseits der Rückgang regulärer Normalarbeitsverhältnisse, andererseits die Zunahme unsicherer Arbeitsverhältnisse sowie die Ausdehnung des Niedriglohnsektors.
Die Politik hat die Globalisierung für die Agenda 2010 verantwortlich gemacht. Auf ähnliche Weise werden heute Digitalisierung und Automatisierung von Arbeit als Sachzwang deklariert, der weitere Arbeitsmarktreformen verlangt.
Der Diskurs über Globalisierung und Digitalisierung ähnelt sich tatsächlich, alldieweil bei beiden Begriffen unscharf ist, was sie bezeichnen. Sie haben aber einen starken Bedeutungsraum. Sie transportieren einen Sound, eine Notwendigkeit, eine Forderung an uns alle. Ob das zu einer neuen Deregulierungswelle führt, ist noch nicht ganz klar. Klar ist schon, dass die Deregulierung der vergangenen Jahrzehnte offensichtlich nicht zurückgerollt wird. Und eventuell wird es auch zu einer weiteren Deregulierung kommen. Um eine reine Deregulierung hat es sich allerdings weder bei der Agenda 2010 in Deutschland noch in den Arbeitsmarktreformen in Südeuropa gehandelt. Vielmehr handelt es sich um eine Re-Regulierung der Arbeitsmärkte. Es ist ja gar nicht so, dass sich der Staat aus den Arbeitsbeziehungen herausgezogen hätte, sondern der Staat hat Gesetze geschaffen, mit denen die Arbeitnehmerseite geschwächt worden ist. Die Unternehmen fordern, um die Digitalisierung umzusetzen, einen flexibleren Umgang mit der Arbeitskraft. Und die Politik stellt sich dem prinzipiell offen gegenüber. Ausgedrückt wird das von der Politik, vom Bundesarbeitsministerium, mit der Forderung nach einem neuen Normalarbeitsverhältnis. Eine neue Normalität der Arbeitsbeziehung soll eingeführt werden, wo die Flexibilität nicht mehr nur an den Rändern des Arbeitsmarktes stattfindet, sondern tatsächlich im Zentrum des Arbeitsmarktes.
Dass die klassische lohnabhängige Beschäftigung durch die Digitalisierung weiter unter Druck geraten wird, konstatiert das Bundesarbeitsministerium in einem Grünbuch zu Arbeiten 4.0. Dort heißt es:
Im Zusammenhang mit der zunehmenden Digitalisierung der Wirtschafts- und Arbeitswelt wird derzeit vielfach ein weiterer Anstieg der Solo-Selbstständigkeit prognostiziert, die ohnehin in den letzten Jahrzehnten deutlich angewachsen ist.
Und weiter?
Wie können wir in flexiblen Arbeitswelten sicherstellen, dass der Einzelne seine Existenz selbst sichern kann?
Aber auch,
wie können wir ein neues Normalarbeitsverhältnis gestalten?
Die Digitalisierung fordert von uns ein, dass wir den Begriff des Regelarbeitsverhältnisses überdenken.
Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände.
Früher war es so, man schnappte sich seinen Blaumann und seine Mittagspause, marschierte in Betrieb, 9-to-5 oder Frühschicht oder Spätschicht, weil die technologischen Möglichkeiten es vorgegeben haben. Heute ist die Situation eine völlig andere. Sowohl bei Wissensarbeitern, aber auch in Industrie und Fertigung gibt es durch die Technologien völlig neue Formen von Produktion und Dienstleistung, die an dieses Schema nicht mehr gebunden sind. Darauf reagieren die Unternehmen so, dass sie flexibler werden. Und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durchlaufen einen Kulturwandel. Sie sehen überall mehr Flexibilität. Und deswegen glaube ich, Arbeitszeit, wie wir sie im vergangenen Jahrhundert organisiert haben, muss sich grundlegend auch vom rechtlichen Rahmen unterscheiden, wie wir Arbeitszeit im Zeitalter der Digitalisierung im 21. Jahrhundert organisieren.
Dass das alte Normalarbeitsverhältnis nicht mehr zu halten ist, gilt offenbar als ausgemacht.
Konsequenterweise schreibt das Arbeitsministerium den Begriff atypische Beschäftigung nur noch in Anführungszeichen, weil das, was früher atypisch war, soll ja das neue typisch sein oder werden. Insofern ist schon damit zu rechnen, dass die Deregulierung weitergeht oder zumindest die bereits weiträumig vorhandenen Möglichkeiten der Flexibilität, dass die ausgenutzt werden.
Der Begriff atypische Beschäftigung, den finde ich ein bisschen altbacken, weil er davon ausgibt, es gibt eine typische Beschäftigung. Ich glaube, die typische Beschäftigung des 20. Jahrhunderts wird nicht mehr typisch im 21. Jahrhundert sein, sondern wir werden vielfältige Formen von Beschäftigung haben. Abhängige Beschäftigung, selbstständige Beschäftigung. Und dieser romantische Rückblick auf das 20. Jahrhundert ist doch nur eine pseudo-intellektuelle Begründung für mehr Regulierung.
Die Unternehmen und die Politik haben also ein offensives Programm vor. Sie haben offensive Ziele. Die Arbeitnehmerseite sieht sich als Betroffener der Digitalisierung, ist tatsächlich auch eher Betroffener der Digitalisierung. Und die Gewerkschaften müssen jetzt irgendwie sehen, wie sie mit den neuen Anforderungen, die von Politik und Unternehmen an sie gestellt werden, wie sie damit umgehen. Und das ist im Wesentlichen ein Abwehrkampf.
Georgia Palmer und ihr Kollege sitzen immer noch draußen.
Wir hier warten in die Kälte, bis etwas fliegt, bis etwas auf uns von den Algorithmus fließt. Aber wir leider haben gar keine Auswirkung auf den Algorithmen. Also heißt für mich, diese Flexibilität bedeutet eigentlich, dass ich ich bezahle die Kosten meiner Arbeit und ich weiß nie, ob ich etwas Geld nach Hause bringen kann nach ganzen Schicht. Ja, das ist die was wenn Leute reden von Flexibilität, dann das ist für mich Unsicherheit von Bezahl, von Lohn.
Aber ich meine, letztlich sieht man ja ganz gut so, dass es halt eigentlich nur um die Flexibilität der Unternehmen dabei geht, uns quasi so als Arbeitsmasse möglichst flexibel einteilen zu können irgendwie und überhaupt nicht um Flexibilität der Lohnabhängigen dann.
Ja. Was hier entsteht, ist eine prekäre, jederzeit abrufbare Arbeitskraft, mit der die Plattformunternehmen extrem flexibel auf Marktschwankungen reagieren können. Der Arbeitsforscher Philipp Stab spricht auch von Kontingenzarbeitskraft.
Mit Kontingenzarbeitskraft meinen wir Tätigkeiten, die aus den Sicherungsnetzen, die wir im Fordismus, aber auch noch im Postfordismus für Arbeit hatten, praktisch vollständig gelöst sind. Die, weil sie nicht Mitglieder von Betrieben sind, von Betriebsbelegschaften, keinen Zugriff zum betrieblichen Arbeitsrecht haben, nicht integriert sind in die betrieblich vermittelten Sozialversicherungen, keinen Zugang zu betrieblicher Mitbestimmung, etwa Betriebsräte haben und so weiter. Ich glaube, man kann das auf die Fahrradkuriere, so wie ich das eben gesagt habe, relativ gut sozusagen applizieren. Die Sicherheits- und Sicherungsmechanismen, die den Leuten in den klassischen Arbeitsgesellschaften eine gewisse Berechenbarkeit ihrer Lebenswege, ihres Alltags und so weiter ermöglicht haben, die sind für diese Leute eben gerade nicht gegeben. Deren Leben wird dadurch im wahrsten Sinne kontingent. Das kann immer alles anders sein.
Die Europäische Kommission hat kürzlich eine Gesetzesinitiative auf den Weg gebracht, die es geringfügig Beschäftigten, Beschäftigten mit sehr kurzen Arbeitsverträgen, aber explizit auch Beschäftigten, die über Online-Plattformen wie Uber oder Deliveroo arbeiten, erleichtern soll, ihre Rechte wahrzunehmen.
Ich bin sehr zurückhaltend, dass Europa jetzt die Selbstständigkeit stärker regulieren soll. Selbstständige sind deswegen selbstständig, weil sie weniger reguliert arbeiten wollen als Angestellte. Und wenn Europa jetzt versucht, diesen Unterschied zwischen freiberuflich tätigen Wissensarbeitern und sozialversicherungspflichtig abhängig Beschäftigten zu verwischen, dann ist das ein großes Stoppschild für flexible Formen von Beschäftigung und es auch behindert die Digitalisierung.
Willst du vielleicht reinkommen?
Ja, lass uns mal reinsetzen, wenn wir noch länger warten müssen.
Die beiden Fahrer setzen sich jetzt doch in ein Café, denn es ist nachts draußen zu kalt zum Warten. Georgia Palmers Kollege hat außerdem das Problem, dass sein Fahrrad eine kaputte Speiche hat und er nicht weiß, ob er die Schicht überhaupt gut hinter sich bringen kann.
Und dann, ich habe ihn bestanden bekommen.
Ciao. In der neoklassischen Volkswirtschaftslehre geht man gemeinhin von Idealsituationen reiner Märkte aus. Die Arbeitsmärkte beispielsweise werden nicht von Mindest- oder Tariflöhnen verzerrt. Mit der sukzessiven Deregulierung der Arbeitsmärkte hat sich die Realität der neoklassischen Idealsituation ungestörter Arbeitsmärkte jedoch immer mehr angenähert. Und es sind dabei immer mehr ungesicherte Arbeitsverhältnisse entstanden. Mit ihnen ist allerdings auch die Frage der gerechten Verteilung zwischen Arbeit und Kapital wieder zurückgekehrt.
Okay, so now you'll hear a second speech from Geraldine, who's been a rider for 3 years.
In Berlin bin ich damit die Fahrerin, die am längsten mit dabei ist. Mein Fahrrad ist komplett von Anfang an mit dabei gewesen und mittlerweile könnte ich fast so auf diesen Haufen draufschmeißen. Eine Reparaturen sind längst überfällig, aber ich kann sie mir nicht leisten, weil ich in diesem Job nicht genug verdiene. Fedora riskiert dadurch nicht nur unsere Sicherheit und unsere Gesundheit, sondern im schlimmsten Fall sogar unser Leben.
Das vorweg ist es ja irgendwie, steht oft so die Frage im Raum, ist das überhaupt irgendwie gewerkschaftlich organisierbar? Und da schwingt immer so ein bisschen mit, was können denn so die Gewerkschaften machen, um das zu organisieren? Und ich will den Job nicht für immer machen. Wir wollen uns so nicht behandeln lassen und wir schließen uns jetzt zusammen und gucken, wie wir was dagegen unternehmen können.
Deswegen, wir fordern volle Übernahme unserer Reparaturen. Wir fordern, dass bevor wir weitere Fahrten mit unseren kaputten Rädern abfahren müssen, wir fordern das, bevor es zu Unfällen kommt. Wir fordern es nicht erst, wenn es zu spät ist. Nicht erst, wenn es irgendwelche Verletzten oder Schlimmeres gibt. Wir fordern es jetzt! Ja.
Wie werden wir arbeiten? Ein Feature von Barbara Eisenmann. Es sprachen Nele Rosetz, Bettina Kurt, Ilka Teichmüller, Thomas Holländer. Technik Andreas Narr, Regie Frank Mehrfort, Redaktion Martin Hartwig.